Manche Entscheidungen lassen sich nur schwer zurücknehmen. Und um eine solche Entscheidung geht es heute bei 11KM. Atommüll aus der ganzen Bundesrepublik lagert in der Asse. Die Asse, das ist ein stillgelegtes Salzbergwerk in Niedersachsen und droht einzustürzen. Eine Gefahr, vor der Anwohner und Aktivisten schon lange warnen. Nur auf sie hören, das wollte bisher keiner. Und jetzt? Vor dieser Frage stehen eine Region und ein Land. Wie birgt man eigentlich Atommüll und wohin damit? NDR Panorama 3 Reporterin Dörte Petsch erzählt von eindringendem Wasser und verschleppter Verantwortung. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Lukas Waschbüsch. Mich hört ihr, wenn Viktoria mal nicht hier sein kann. Heute ist Dienstag, der 24. September. Hallo Dörte.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Und wir beginnen diese Folge unter Tage.
Also mein Kollege, der musste in so einen wackeligen Gitterkorb, einen Aufzug steigen, fast museumsreif. Und mit 36 Stundenkilometer, hat er mir erzählt, ist er in die Tiefe gefahren, ins Erdreich. Und dort musste er dann in ein Fahrzeug umsteigen. Das ist so ein offenes Fahrzeug. Und dann geht es mit diesem Fahrzeug durch ganz schmale Tunnel. Und die werden immer schmaler, je tiefer es wird. Und es wird immer wärmer. Und es ist eine extrem salzhaltige Luft. Und man weiß gar nicht, ob der Schweiß auf der Haut, ob das der eigene salzhaltige Schweiß ist oder ob es von der Luft kommt. Die Decke, der Boden, und das ist ja alles aus Salz. Das ist ja alles da reingehauen. Und so fährt man dann immer mehr ins Innere und deshalb ist auch diese Luft, das ist heiß und wirklich sehr, sehr salzhaltig. Und dann bei dieser Führung, die mein Kollege da mitgemacht hat, ist er eben dann auf einer 725 Meter Ebene Tiefe und dort, es ist wie in so einer Tropfsteinhöhle, wenn man irgendwo im Urlaub ist, sind plötzlich riesige Stalaktiten. Und da tropft es auch von den Stalaktiten runter und unten sind Pfützen. Und wenn man dort rumgeht, dann platscht es richtig durch die Pfützen, wie wenn kleine Kinder da durchgehen. Also. Und das ist das Wasser, was normalerweise eben viel höher aufgefangen wird, gelangt jetzt dort nach unten und bildet diese Stalaktiten und auch die Pfützen darunter. Und dort unten auf 750 Meter Tiefe, also 25 Meter unter dieser Ebene, wo diese Stalaktiten sich gebildet haben und die Pfützen, da lagern schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Und das sind rund 126.000 Fässer. Und natürlich ist jetzt die Angst oder die Gefahr, hoffentlich gelingt das Wasser nicht noch weiter runter und zwar in diese Kammern. Also das Wasser oder das Laugenwasser, das wurde bislang auf einer Ebene von 658 Meter aufgefangen. Dort war eine Folie und dort wurde es sozusagen daran gehindert, dass es weiter runtersickert auf die 725 Meter Ebene. Und diese Folie, man weiß jetzt nicht, man vermutet eben, dass diese Folie das dort nicht mehr auffängt durch Bergverschiebung, dass dort das Wasser in andere Wege nimmt, an der Folie vorbei. Und das nannte der Betreiber der Asse auch einmal das Worst Case, dass es eben bis in diese Kammer, und zwar das ist die Kammer 8, mit den schwach- und mittelradioaktiven Atommüll durchsickern könnte.
Und weiß man denn, wie es da gerade aussieht in diesen Kammern mit dem Atommüll? Also ob da nicht wirklich schon Wasser eingesickert ist?
Also die haben damals diese Fässer erst gelagert und zum Teil richtig reingekippt mit Radlagern und dann verfüllt. Und man kommt jetzt nicht in diese radioaktiven Kammern, da kommt man nicht hinein. Da muss man Bohrungen machen und so macht das die Betreibergesellschaft auch, dass die eben ganz vorsichtig mit Bohrungen und Kameras immer schauen, was dort unten los ist. Denn es gibt eine Kammer und das ist die Kammer 8 und gerade bei der haben sie Angst, dass dort eben das Wasser hineinlaufen könnte. Und die kontrollieren sie täglich. Und bisher ist da noch keine akute Gefahrensituation, so haben sie uns das gesagt.
Aber was ist denn die konkrete Sorge? Also warum wäre das so gefährlich, wenn Wasser in den Atommüllschacht kommt?
Also, es fließt ja kontinuierlich Wasser in dieses Bergwerk. Obwohl die Kammern verfüllt sind, es ist ja dennoch in gewisser Weise marode, dass es sich immer mehr auflöst und instabil wird. Wenn zu viel Wasser drin ist, dann sagt der Bergmann, das ist nicht mehr stabil. Und weil eben dort unten diese radioaktiven Sachen lagern, Fässer, das ist ja einfach nicht kontrollierbar, was dann passieren könnte. Also dazu sagt die BGE auch, also der Betreiber, Das ist die Bundesgesellschaft für Endlagerung. Davon sind wir jetzt weit entfernt. Wir haben das im Griff.
Das klingt ja von Betreiberseite so, als wäre da eigentlich gar kein großes Problem. Aber im Sommer war ja Bundesumweltministerin Steffi Lemke vor Ort und die klang schon anders.
Die Situation in der Asse ist eine, die ich sehr ernst nehme. Wir haben es jetzt seit
Steffi Lemke spricht ja dann auch davon, dass es eine Riesensauerei ist, was hier passiert ist.
Wir haben es hier mit einer Situation zu tun aus dem letzten Jahrhundert, die eine verantwortungslose ist. Hier hat eine Einlagerung stattgefunden, die so nie hätte stattfinden dürfen.
Es ist einfach verschleppt worden, es ist nicht die Wahrheit gesagt worden. Es sind viele Sachen da passiert, die hätten nie passieren sollen.
Es ist eine Katastrophe, was hier im letzten Jahrhundert passiert ist, als man auf diese Art und Weise versucht hat, radioaktiven Müll zu entsorgen.
Dann lass uns doch jetzt mal von unter Tage ausfahren, wie man in der Bergbausprache sagt. Also hoch zu den Menschen, die so dicht dran leben an dieser möglichen Katastrophe.
Also dort sind ja viele kleine Dörfer drumherum. Und da sind wir einfach immer rumgefahren und haben uns das angeschaut. Und dann haben wir auch mit Nachbarn gesprochen. Wir haben Leute am Zaun angesprochen. Die meisten wollten dann nicht reden, weil man muss natürlich immer sich klar machen, viele Leute, die dort leben, arbeiten dort auch. Und das ist ein bisschen die Gefahr, dass sie deshalb Angst haben, was zu sagen und lieber dann sich wegdrehen und sagen, nee, dazu sage ich nichts. Aber die anderen, die sind wirklich sehr besorgt, seit Jahren sehr besorgt, weil sie einfach nicht wissen, was passiert. So habe ich das erlebt, dass sie ja wie so ein Alien, der da begraben ist. Also da ist irgendwas in der Erde, was ungut ist.
Seit Jahren sind einige besorgt, sagst du. Dann lass uns doch mal auf die Geschichte der Asse blicken. Erinnert sich denn noch jemand vor Ort dran, wie es überhaupt zu dieser aktuellen Situation kommen konnte?
Wir haben jemanden getroffen, das ist ein Archivar, der damals aktiv war in der Anti-Atomkraftwerk-Bewegung und auch gegen die Asse. Warum haben Sie denn das eigentlich, die ganzen Artikel, gesammelt?
Ich bin einfach ein unglaublicher Sammler. Ich meine, ich war engagiert damals in der Zeit, sehr engagiert. Aber
also Jürgen Kumlin ist ein älterer Herr, den das Thema immer wieder umtreibt und der hat, weil er Privatarchivar ist und alles im Archiviert, der hat so einen riesen Raum, wo ganz viele Bücher stehen und Ordner und Mitschnitte. Und man merkt, also als wir ihn jetzt nochmal gefragt und haben und besucht haben, da hat ihn das richtig aufgewühlt und da hat er immer mehr Ordner und Zettel geholt und was er alles gesammelt hat.
Wir wollten diese ganze Sache versachlichen und es den Politikern, die also Kritiker verunglimpften, einfach entgegentreten.
Und das war ihm ein großes Anliegen und dass sie nicht ernst genommen wurden mit ihren Ängsten oder Sorgen, das berührt ihn bis heute so, wo er sagt, das kann doch nicht sein. Also, und wir haben recht gehabt, es ist einfach nicht der richtige Ort gewesen.
Aber im Endeffekt, wir wissen ja das Ergebnis, ne? Was daraus geworden ist.
Nämlich?
Ja, es kann eine Riesenkatastrophe werden.
Also Jürgen Kumlin hat uns auch erzählt, er war am Bahnhof und da waren die Fässer, die waren einfach dort zu sehen und das konnte er fotografieren und alles. Das ist aus heutiger Sicht eigentlich unfassbar sozusagen.
60.000 solcher Fässer mit Spezialtransporten aus der ganzen Bundesrepublik herangeschafft, sind in dem ausgedehnten Salzbergwerk Asse südlich von Braunschweig gestapelt. Jeden Monat kommen 1.500 hinzu.
Und die kommen aus ganz Deutschland. Es ist zum Beispiel Krankenhausmüll und verschiedene andere Sachen. Es ist Uran, Plutonium, Arsen. Das wird alles dort gelagert und man... Ja, damals war man sich sicher, dass es die beste Unterbringungsmöglichkeit und die beste Stätte ist. Also, die Asse war ja ein Salzbergwerk mit 3 Schächten und 2 Schächte wurden bereits aufgegeben. Und der 3. Schacht, der war lange Zeit in Betrieb und irgendwann wurde der auch geschlossen und dann hat die damalige Bundesregierung eben entschieden, wir kaufen den, um dort Versuche mit radioaktivem Müll zu machen. Und so wurde der Schachtbetrieb sozusagen zur Salzgewinnung eingestellt und stattdessen kamen dann diese Fässer ab 1967, wurden dort eingelagert. Fast 126.000 Fässer kamen darunter. Und Erst wurden sie schön gestapelt, damit aber die radioaktive Strahlung von diesen Fässern, die dort ausgeht, damit die nicht zu groß ist für die dort arbeiteten, haben sie es am Ende richtig reingekippt. Also ganz egal, ob die Fässer kaputt gingen oder angeschlagen waren oder ein Leck bekamen oder nicht. Also es war nach dem Motto, okay, es ist billiger und wir schützen unsere Angestellten. Aber es war alles unter diesem Mantel, ja, wir machen dort Forschung.
Geologische Bedingungen machen dieses Lager äußerst sicher. Die Gefahr, dass Wasser eindringen und die radioaktiven Substanzen in die Biosphäre transportieren, auf Deutsch die Umwelt verseuchen könnte, ist minimal.
Damals war man sich sicher, dass es die beste Unterbringungsmöglichkeit und die beste Stätte ist. Aber es wurde natürlich auch immer gesagt, es wird ein Forschungsbergwerk. Man wollte da auch erforschen, wie sich Salz und radioaktive Stoffe, wie sich das verträgt und ob das ein guter Lagerungsort ist. Das war ursprünglich die Prämisse.
Für die Endlagerung dieser Abfälle, die bis zu einigen hunderttausend Jahren gefährlich sein können, sucht die Bundesregierung noch einen Platz. In Norddeutschland, wahrscheinlich in Niedersachsen.
In den 60ern und 70ern waren also Politik und der Betreiber davon überzeugt, dass die Asse ein gutes Atommülllager ist. Zumindest haben sie das öffentlich so gesagt. Wie haben denn die Anwohner das aufgenommen? Was hat der Jürgen Kumlin, also der Archivar, dazu gesagt?
Jürgen Kumlin hat eben auch beschrieben, dass damals die Stimmung sehr aufgeheizt war zwischen Atomkraftbefürwortern und Gegnern. Und dass beim Bäcker so hitzige Diskussionen waren zwischen den Leuten, die bei der Asse gearbeitet haben und denen, die das nicht wollten, dass dort die Fässer eingelagert werden. Also es war richtig, richtig aufgeheizt.
Die ganzen Proteste, ja, da hat es ja nun auch von der Bevölkerung großen Widerstand gegen die Widerständler gegeben. Nicht? Und dann die ganzen Polizeiauftritte und so weiter, das war nicht irgendwie in der Bevölkerung gerade beliebt, sowas.
Und dann gab es 1977 eine Diskussion zwischen verschiedenen Politikern und dort hat auch der Herr Stövesand mitgemacht. Das ist ein Architekt und war auch ein Lokalpolitiker. Und er galt als einer der Pioniere der Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland. Und Jürgen Kumlin, der hat in weiser Voraussicht das einfach mitgeschnitten. Und es gibt über diese Diskussion ein Band.
Wir haben eine Stelle gefunden.
Machen Sie mal das Band 1. Auf einer Kassette haben wir uns das angehört. Und da ist auch die Stimme von dem Herrn Stövesand zu hören.
Ich habe ernste Sorgen für den Dauerbestand Asse 2 nach dem, was in den anderen Gruben ringsum geschehen ist.
Und da hat er den dortigen Anwesenden gesagt, also ich bin Architekt, ich kenne mich aus damit, wie Sachen gebaut werden müssen. Und es ist eine fragile Angelegenheit und es ist nicht gut. Und das Problem könnte die Instabilität sein.
Jedenfalls habe ich Sorgen, dass diese, trotz aller Betonummantlung des Schachtes, dass einmal ein Bruch eintritt. Ich habe Sorgen, dass dann Wassereinbrüche geschehen.
Also er hat sich wirklich gesorgt, dass diese Wassereinbrüche eintreten könnten, weil das in den anderen Schächten ja zum Teil auch so ist oder war.
Wie ist denn mit solchen Hinweisen wie denen von ihm umgegangen worden?
Ja, also der Herr Kumlin, der hat das ja alles miterlebt. Er sagt eben, Stövesand wurde, es war wirklich ein honoriger Mann mit Anzug, ganz solide und er wurde total lächerlich gemacht.
Wir waren damals so nah, ich war auch so nah an den Grünen dran. Und die Grünen, die wurden ja zum Teil regelrecht als Kriminelle behandelt. Das war schon manchmal sehr schlimm.
Es war allgemein akzeptiert, Atomkraft ist gut, aber man ist eben nicht dagegen. Es wird eingelagert und das ist gut und fortschrittlich. Und das ist auch das, was ihn immer noch wieder irritiert, wie diese Gefahren des Atommülls immer wieder runtergespielt wurden. Es gibt so einen Zeitungsartikel aus der Braunschweiger Zeitung von 1968. Dort hat der niedersächsische Wirtschaftsminister geworben, dass irgendwelche Hörer oder Zuschauer, nee, Leser sind es, eine gute Idee hinschicken sollen. Und es ging darum, die wollten eine bessere Bezeichnung für Atommüll, sollten sie sich ausdenken. Und eine Frau T. hat mit ihrem Vorschlag Kernabfall den Preis gewonnen. Also sie wollten das verharmlosen. Ach, das ist ja nur Kernabfall so. Ne? Er hat uns auch erzählt, dass damals Kindergeburtstage unten im Schacht gefeiert wurden oder sogar ein Konzert.
Also man hat diese Probleme so ein bisschen totgeschwiegen.
Totgeschwiegen, das ist zu wenig. Ja, das ist schon schlimm. Aber wenn man dann den Menschen dahinter noch lächerlich macht oder fast als Halbkriminellen darstellt mit seinen Ideen, das ist ja schon sehr verletzend und das entbehrt ja jeglicher Diskussion. Also das ist ja das, was bis heute, wo man auch merkt, da kommt auch bis heute so eine Narbe oder eine Wunde sozusagen.
Und wie geht's dann weiter mit der Asse?
1978 endet die Einlagerung der Fässer und 1995 endet dann die Forschung. Und 88 wurde nachträglich bekannt, dass Wasser einlief. Mhm. Und von 95 bis 2004 werden die verbliebenen Hohlräume aus dem ehemaligen Salzabbau da verfüllt, damit es einfach das Ganze mehr Stabilität bekommt. 2008 tauchen dann immer mehr Artikel auf, dass dort unten kontaminierte Lösung sein soll.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Atommüllforschungslager Asse in Niedersachsen wird nun auch von der Bundesregierung in Frage gestellt. Umweltminister Gabriel zweifelt die Sicherheit der Anlage an.
Jahrelang waren nach Bergrecht in den Schacht bei Wolfenbüttel Tausende von Atommüllfässern unsachgemäß eingelagert worden. Jetzt droht Salzwasser das Metall zu zersetzen.
Und es ist alles diffus, sodass man 2009 sagt, okay, die Asse wird unter Atomrecht gestellt. Hier haben wir höchstmögliche Anforderungen und höchstmögliche Kontrolle. Dann kommt es sozusagen zu einem sogenannten Optionenvergleich. Und dort wird dann in einem Gutachten festgestellt, was jetzt eigentlich damit geschehen soll, was die beste Möglichkeit ist. Und es gab die Option Rückholung, die Option Vollverfüllung und die Option Umlagerung. Und dort wird sich entschieden, auf wissenschaftlicher Basis, die Option Rückholung ist das Beste. Das wird dann gesetzlich festgeschrieben.
Altmaier will noch vor der nächsten Bundestagswahl ein eigenes Assegesetz. Es soll alles beschleunigen.
Das Gesetz soll dazu beitragen, die rechtlichen Probleme zu lösen.
Man kann ja nicht einfach so Atommüll irgendwo rausholen, sondern das Atomrecht wird erweitert. Und deshalb hat man dieses Lex Asse auf den Weg gebracht.
Tagesordnungspunkt 8, zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen der CDU-CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen sowie von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwürfe zur Beschleunigung der Rückholung radioaktiver Abfälle und der Stilllegung der Schachtanlage Asse 2.
Und das war ja ein Riesensprung, das Lex Asse, das dann besagt 2013, wir müssen das rausholen und stilllegen. Sie haben sich als Zeitraum gesetzt, dass 2033 begonnen werden soll mit der Rückholung. Und selbst das ist sportlich, weil man kann die Fässer nicht in diesem Gitterkorb, von dem ich anfangs gesprochen habe, der da runterfährt, da kann man die Fässer jetzt nicht wieder rauf transportieren. Das heißt also, es wird ein neuer Schacht gebaut. Und dazu gibt es jetzt seit langem Probebohrungen und verschiedene Untersuchungen. Und die sind jetzt abgeschlossen. Also die Betreibergesellschaft teilt uns mit, dass nächstes Jahr der Antrag eingereicht werden soll beim Umweltministerium in Niedersachsen, dass der Schacht gebaut werden kann, der für die Rückholung wichtig ist.
Also es gibt jahrzehntelang Unklarheit und Proteste. Und dann ist wirklich irgendwann allen klar, die Asse ist kein guter Ort für Atommüll. Und dann gibt es endlich 2013 politische Klarheit und sowas wie einen Plan. Wie wurde diese Entscheidung in der Gegend rund um die Asse denn aufgenommen bei den Menschen, die da wohnen?
Naja, das Gesetz ist natürlich ein riesen Fortschritt. Und das war für die Leute dort vor Ort auch ein riesen Meilenstein, weil sie gedacht haben, okay, da passiert endlich was. Und dieses Lex Asse ist natürlich, wenn man davon spricht, ja, es soll zurückgeholt werden und der Schacht soll stillgelegt werden, dann muss es ja irgendwo hin. Und das impliziert jetzt ja das neue Problem, das Zwischenlager. Irgendwo muss es ja jetzt erstmal gelagert werden, wenn es rauskommt.
Und wo sollen die hin, die tausenden Fässer mit dem strahlenden Müll?
Die einfachste Lösung, und das ist auch die schnellste Lösung, und das ist auch die, die das Bundesumweltministerium favorisiert, oder auch die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die sogenannte BGE, also der Betreiber, die sagen, okay, wir machen das auf dem Bergwerk, nicht direkt da drauf, sondern ein Stück weiter weg, aber oben auf dem Gelände. Also es würde hochgeholt mit diesem neuen Schacht, der gebaut wird, und dann muss es ein Stück rüber transportiert werden und da wird es dann zwischengelagert, neu verpackt und erstmal untersucht sozusagen. Mhm. Und die Bürgerinitiative, die hat gesagt, das kann doch nicht sein. Man kann doch nicht auf so ein marodes Bergwerk ein Zwischenlager bauen. Das geht ja gar nicht.
Wie bei den ehemaligen Atomkraftwerken.
Wenn man zur Asse kommt, dann sieht man, kurz bevor man die Stichstraße direkt hoch zur Asse fährt, an der linken Seite gibt es ganz viele Schilder und ein gelbes A. Und das ist das A von der Bürgerini Aufpassen. Also hier soll das Zwischenlager hin.
Ja, und das ist bisher die Altanlage, Schacht Asse 2, die bisherige. Und diese ganzen Flächen sollen mit hinzukommen.
Und Heike Wiegel ist eben also die führende Kraft sozusagen, würde ich sagen, der Bürger-INI, die macht das seit 2003. Und das ist ihr Leben. Sie will das voranbringen. Sie will, dass das Zeug endlich rauskommt. Und sie möchte aber auch, dass es nicht dort zwischengelagert wird, auf diese schöne Wiese, die sie uns gezeigt hat, sondern dass es ganz woanders zwischengelagert wird.
Externe Wissenschaftler haben einen Beleuchtungsbericht erstellt zu dem Thema, ob diese Standortauswahl wirklich gut ist oder nicht so gut ist. Und die haben erhebliche Kritik geäußert, dass dieser Standort dort eben nicht so gut ist.
Das Zwischenlager hier hält sie für falsch und da hat sie sich sehr darüber geärgert, dass das dann einfach bestimmt wurde. Die wollten halt mitbestimmen, haben auch gesagt, es gibt Studien, die die Entfernung zu Dörfern messen und sagen, es ist besser, wenn es weiter weg ist und hier wäre es nicht so weit weg. Aber die ganzen Studien oder Gutachten, die es gab, die wurden laut der Bürger-INI einfach weggewischt.
Das Beste wäre, wenn der Betreiber endlich fachlich, wissenschaftlich sich mit dem Thema auseinandersetzt. Es sind ja nicht nur unsere Kritik, sondern die Wissenschaftler selber.
Wenn ich das so höre, dann wird da ja offensichtlich weiter gestritten und es sind noch viele Fragen offen. Also zum Beispiel, wann der strahlende Müll aus dem Bergwerk geholt werden kann, ob überhaupt und wohin dann mit dem Zeug. Was bleibt denn am Ende von dem Plan der Lex Asse überhaupt noch?
Also das Lex Asse ist ja eindeutig das Gesetz, dass das Bergwerk stillgelegt wird und es zurückgeholt wird. Da werden ständig Genehmigungen eingeholt, eben jetzt für den Schacht ab nächstem Jahr, dass der gebaut werden kann. Technik wird entwickelt. Also daran arbeiten sie weiter und halten weiter dran fest. Also das steht. Und dass sie versuchen, die Grundstücke dort oben zu kaufen, auf dem Bergwerk, dass sie dort zwischenlagern können. Und die BGE sagt eben auch, dass das Gebäude, was für das Zwischenlager gebaut wird, in keinster Weise die Stabilität der Grube einen Einfluss darauf hat.
Aber es läuft ja weiter Wasser in die Schächte rein. Und das kann das Bergwerk ja sehr wohl instabil machen. Wie viel Zeit bleibt denn überhaupt noch, um den ganzen radioaktiven Müll zurückzuholen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist natürlich auch die Ängste der Bürgerinitiativen und auch nicht nur der Bürgerinitiativen, sondern auch der Leute dort vor Ort. Die sagen, die BGE, die Bundesgesellschaft für Entlagerung, spielt einfach nur auf Zeit, damit sie irgendwann, damit es so instabil ist, damit das Bergwerk dann geflutet werden kann, damit es nicht rausgeholt werden muss. Das sind die Befürchtungen, die im Raum stehen. Aber das sagt die BGE, das machen wir nicht. Wir haben einen gesetzlichen Auftrag. Und für die BGE ist auch jetzt mit dem aktuell einsickernden Wasser eine Rückholung der Abfälle nicht weniger wahrscheinlich als vor einem Jahr. Also sie gehen weiter davon aus, dass es rückgeholt wird und sie halten an den Zeitplan fest. Also wir sprechen von 2033, wenn es überhaupt erst angefangen wird. Natürlich ist auch irgendwann so eine Müdigkeit angetreten, dass wirklich an die Rückholung auch keiner mehr so recht glaubt. Also die Heike Wiegel sagt, dass sie das erst glaubt, wenn sie es sieht. Und vorher glaubt sie gar nichts mehr.
Ich glaube, wir erleben das nicht mehr so, wie sie vorgehen. Das werden wir nicht mehr erleben. Wenn es irgendjemand, vielleicht werden es unsere Kinder erleben, vielleicht. Ja. Aber wenn sie so weitermachen, werden sie nie zurückholen.
Aber was übrig bleibt, sind natürlich diese Leute vor Ort, die damit leben und die bei jeder Sache und jetzt aktuell das Wasser aufgeschreckt sind und die dann sagen, ja, und der Betreiber sagt immer wieder, ja, alles ist klar, wir haben alles im Griff, aber die das trotzdem nicht so glauben. Und die Geschichte hat ihnen ja ein Stück weit recht gegeben.
Das Problem, was wir grundsätzlich haben und was wir auch kritisieren, ist, dass wir alle paar Jahre einen neuen Minister haben, Landes- und Bundesminister haben, die dann mal kurz hier vorbeischauen und dann wieder gehen. Und immer alle tun so, als wenn sie Verantwortung hätten und dann sind sie weg und keiner hat mehr die Verantwortung.
Und was ist deine Einschätzung, Dörte? Wie geht's da jetzt weiter?
Ich glaube, dass das Zwischenlager dort oben bleibt. Also vielleicht wird ja auch ein Endlager gefunden, wo dann der Müll rein kann. Aber ja, ich glaube, das sind Zeiträume, die kann man sich alle gar nicht vorstellen. Was bleibt, ist, dass es Müll aus der ganzen Bundesrepublik ist und der ist dort in diesem niedersächsischen kleinen Dörflein, was eigentlich eine Idylle hat, so mit grünen Wiesen und Hügeln und Kühen, haben wir gesehen, dass die dort damit alleingelassen werden. Mit dem Müll aus ganz Deutschland. Dass das Problem des Atommülls so schwierig zu lösen ist, das zeigt sich eben hier in dieser Region.
Ja, vielen Dank dir, dass du uns dahin mitgenommen hast und dass du uns davon erzählt hast.
Ja, gerne.
Viele ungeklärte Fragen. Dörte Peetsch bleibt weiter dran an dem Thema. Den Link zu ihrer Panorama 3-Reportage findet ihr in unseren Shownotes. Autor dieser Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion: Hanna Brünjes, Adele Messmer und Christiane Gerhäuser-Kamp. Redaktionsleitung: Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Lukas Waschbisch. Bis zum nächsten Mal. Und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Quarks Daily liefert euch jeden Tag eine Folge, die jeweils eine Frage beantwortet, die irgendwie mit unserem Alltag zusammenhängt. Retten wir das Klima, wenn wir mehr Bäume pflanzen? Was ist besser für mich, Homeoffice oder Büro? Oder was machen Beauty-Filter in den sozialen Netzwerken eigentlich mit unserer Psyche? Quarks Daily schaut sich diese Fragen an, immer mit dem aktuellsten Wissen aus der Forschung und immer mit nachhaltigen Lösungsvorschlägen. Quarks Daily findet ihr in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Den passenden Link findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes.